Es gibt eine amerikanische Invasionsflotte, von der Größe her schon, die eben die Küste von Venezuela bedroht.
Länder, die jetzt nicht so wirklich interessant sind in Bezug auf Rohstoffe, ja auch eher in Ruhe gelassen werden und andere mit sehr großen Erdölreserven zum Beispiel halt überfallen werden. Und Irak haben wir das ja gesehen, ne? Die Erdölquellen, die wurden dann einfach an US-Firmen vergeben und die durften die dann ausbeuten. Also nichts anderes als modernes Raubrittertum, was da passiert ist.
Ich meine, ich weiß es nicht, ob es einen, zwei, drei, vier, fünf Gestalten gibt, die eben als Trump auftreten. Ja? Aber ich kann mir schlechterdings vorstellen, aus dem, was ich sehe, dass der eine der Gute ist und der andere ist der Böse, weil dann frage ich mich, was ist das für ein Kasperletheater, was da abläuft.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Marc. Hallo Marc.
Hallo lieber Matthias. Hallo liebe Zuschauer. Freut mich, dass ich bei dir Gast sein darf.
Ja, wir haben uns ja bei Peter auf dem Kongress das erste Mal getroffen und viele kennen dich vom Denklagebericht. Du bist jemand, der sich sehr intensiv mit Geopolitik, aber auch mit Finanzmärkten und Ähnlichem beschäftigt. Wie siehst du denn die neuesten Entwicklungen? Du hast gerade kurz erwähnt, dass bei Venezuela oder vor Venezuela oder mit Venezuela ein neuer Konflikt droht. Was passiert da aktuell?
Ja, also wir haben mehrere, angesteckte Lunden. Und wenn wir jetzt gleich mal mit Venezuela anfangen wollen, ja, die Amerikaner haben dort vor ungefähr 3 Wochen eine Flotte auffahren lassen vor der venezolanischen Küste. Angefangen hat es damit, dass man angeblich Drogenschmuggler bekämpfen möchte. Also es gab einen Zwischenfall, in dem ein nicht bewiesener Drogenschmuggler oder sagen wir mal ein Schnellboot eben von der US Navy versenkt worden ist. Dabei sind auch ein paar Leute umgekommen auf offener See. Das ist das eine. Dann haben die Amerikaner Flugzeuge und auch Marines vor die Küste Venezuelas verlegt. Der Ton wurde immer schärfer und man hat also damit gedroht, und es kam dann auch aus dem Weißen Haus vom Präsidenten, dass man eben gegen Venezuela jetzt auch mehr oder weniger militärisch losschlagen möchte, um also diese Nation von Drogenschmugglern und anderen Dingen, dass man sich hier wehren wird und dass man also die Gefahr für die Vereinigten Staaten, die natürlich durch diesen Drogenschmuggel ausgeht, gerne beseitigen möchte. Natürlich wissen wir, Venezuela ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es das große Drogenschmuggel- oder Anbauzentrum ist. Da gibt es andere mittelamerikanische Staaten wie Kolumbien Staaten, die da bekannt sind. Und Venezuela ist aber eher dafür bekannt, dass hier die größten noch nicht erschlossenen Erdölvorkommen weltweit in den Hoheitsgewässern und natürlich auch am Land sind. Und das könnte wahrscheinlich eher der Punkt sein, wo man hin möchte. Präsident Maduro ist im Moment dran. Man hat es ja in der ersten Amtszeit Trump schon mal gesehen. Das war dann so Ende 1920 rum, dass man eben in Venezuela ja schon mal einen Coup versucht hat. Das hat aber nicht funktioniert. Und wenn man so ein paar Quellen auch anhört, sagen viele auch amerikanische Analysten, sollte Trump das also wagen, 4000 Marines dorthin zu schicken, das wird kein Sonntagsspaziergang, sondern eher das Gegenteil. Also Venezuela ist jetzt nicht unbedingt mit Brasilien von der Militärmacht zu vergleichen, aber durchaus signifikant. Und es ist im Großen und Ganzen durchaus ein russischer Verbündeter. Also auch da gibt es Meldungen, dass eventuell die russische Seite geplant hat, beispielsweise hier Oreschnik-Raketensysteme vielleicht, oder solche Gerüchte gab es, zu stationieren. Und die wären natürlich dann in einer Entfernung von wenigen Minuten, bis dann eben dieses neue Raketensystem, wenn es denn installiert werden würde, tatsächlich auch auf amerikanischem Heimatland einschlagen könnte. Also das sind alles so Dinge, die darum berichtet werden. Aber faktisch eben, es gibt eine amerikanische Invasionsflotte, von der Größe her schon, die eben die Küste von Venezuela bedroht. Wo es hinführt, wissen wir noch nicht. Es gab also Vermutungen, dass das jetzt diese Tage schon heiß werden könnte. Aber das ist ja nicht der einzige Riesenpunkt, den wir weiterhin haben.
Nochmal dazu. Also das, was ja jetzt gerade passiert, also dass Trump unter falschem Vorwand ein Land bedroht mit einem sehr hohen Erdölvorkommen. Also das kennen wir ja, das Muster. Das würde aber bedeuten, dass Trump ja genau die gleiche Politik fortsetzt wie seine Vorgänger. Im Gegensatz dazu, dass er immer wieder behauptet hat, er würde überall Frieden machen.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Und ich weiß auch, in welche, ich sag mal, unsere Zuschauer sind ja doch eher meistens eher pro Trump gestimmt. Und ich habe lange Jahre natürlich auch sehr viel Positives auf Trump gehalten. Wenn ich mir jetzt eben aber anschaue, was tatsächlich passiert, wie die Entourage um ihn herum ausschaut, mit Leuten wie beispielsweise seinem Außenminister Rubio oder eben auch Hexes und dem Verteidigungsminister, jetzt ist er Kriegsminister, genau, es wurde ja umbenannt, wir sind nicht mehr im Verteidigungsministerium, sondern im Kriegsministerium, wieder, muss man dazu sagen. Und noch viele andere Figuren, vor allem was das Wirtschaftliche angeht, dann sehe ich das alles nicht mehr so positiv oder mit rosaroten Augen. Und wenn man sich anschaut, ja, auch der Angriff auf den Iran, das Ende des 12-Tage-Krieges, wurde ja durch Präsident Trump befohlen mit dem Einsatz von den B-2-Bombern mit den bunkerbrechenden Waffen. Auch wenn vielleicht hier Vorwarnungen gegeben wurden, um den Israelis vielleicht ein ich sage jetzt mal so, diesen Krieg schnell zu beenden. Oder vielleicht war es auch tatsächlich nur etwas, um dem Verbündeten im Nahen Osten tatsächlich eine Ruhepause zu gönnen. Weil wenn wir gesehen haben, das, was tatsächlich passiert ist, und dann komme ich auch wieder zurück, hat Trump im Moment mehr Ärger verbreitet, als dass er Ärger beendet hat. So könnte man das sagen. Auch die Ukraine wird weiterhin unterstützt. Es ist also bei weitem.
Die Ukraine wird auch von den USA weiterhin unterstützt.
Ja, natürlich, natürlich. Also es gab, wenn Präsident Trump denn diesen Krieg beenden wollte, hätte er das tun können, indem er gesagt hätte, okay, kein weitere Aufklärungsdaten mehr. Die Waffenverträge, die unter Biden geschlossen worden sind, es sind ja auch langfristige Lieferverträge, die hier gemacht worden sind, beziehungsweise aussetzen. Es wird nichts mehr geliefert. Und das Thema wäre sofort zu Ende gewesen. Hat er nicht getan, sondern es wurde eben ein sehr durchschaubares Polittheater inszeniert. Die russische Seite hat mitgespielt, wohl wissend, mit welcher Persönlichkeit man es zu tun hat. Und das ist sicherlich ein anderes Bild, wenn man das aus den Quellen, den geopolitischen oder den geheimdienstlichen Quellen sieht, wie Trump gesehen wird. Eben nicht als der geniale Schachspieler, sondern eher als der absolute Obernarzisst, der durch jeden zu beeinflussen ist, der bei ihm zur Türe reingeht und seine Meinung jeden Tag fünfmal wechselt, je nachdem, mit wem er gesprochen hat. Und das ist ein ganz anderes Bild als das, was wir vielleicht gerne hätten oder sehen oder beziehungsweise uns vielleicht auch gezeigt wird.
Es gibt ja dieses Sprichwort aus der Bibel, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und was man ja eindeutig sehen kann, ist, dass seit Trump an der Macht ist, sich im Gazastreifen ja nichts zum Guten gewendet hat. Also im Gegenteil, Israel ist ja eigentlich noch aggressiver geworden und begeht eben noch mehr Morde und Trump tut nichts dagegen. Also zumindest sieht man nichts, ne? Also, und das ist ja auch ein Zeichen. Also er hat weder den Ukraine-Krieg beendet, was er versprochen hatte, er hat den Gaza-Konflikt nicht beendet, was er versprochen hatte. Jetzt will er möglicherweise einen neuen Konflikt in Venezuela anfangen. Also das Ganze ist schon sehr, sehr bedenklich.
Ja, vor allem zum Anfang seiner Präsidentschaft kam er ja auch mit Forderungen daher, die vollkommen, wie soll man sagen, unglaubwürdig waren, wie wir sie gehört haben, nach dem Motto, Kanada kann doch jetzt mal unser 51. Bundesstaat werden. Also sprich, eine Forderung an ein Nachbarland sich denn, sagen wir mal so, dem eigenen anzuschließen oder dass er eben auch gesagt hat, Grönland müsste ja eigentlich zu uns kommen und notfalls würden wir es auch militärisch besetzen. Das sind alles Dinge, die haben wir im Februar, März gehört und die sind bei uns eigentlich so komplett vergessen worden oder es wird umgedreht, wo man sagt, naja, das sind halt irgendwelche Sprüche und man möchte vielleicht hier wie auch immer den Deep State ausräuchern oder sonst was oder die unterirdischen Basen oder sonst was. Ich will nicht behaupten, dass das nicht passiert. Aber das, was wir sehen und die Sprüche, wie sie eben gemacht worden sind, auch in seiner, sehr blumigen und immer gigantischen Aussprache, weil es ist immer alles huge, es ist alles big. Und also wer amerikanische Autoverkäufer kennt oder Gebrauchtwagenverkäufer, findet genau diese Sprache. Du findest sie letztendlich auch bei amerikanischen Talkshows oder beziehungsweise den Shows, wo er drin war. Also von dem her ist dieses Bild vielleicht auch mal mit in Betracht zu ziehen und nicht nur das des weißen Retters oder Ritters auf dem Pferd. Und das sind tatsächlich Themen, die man jetzt sieht. Ich meine, ich weiß es nicht, ob es einen, zwei, drei, vier, fünf Gestalten gibt, die eben als Trump auftreten. Ja? Bei Biden wussten wir das. Der Peter sagt es ja auch immer in seinen Videos, es gibt einen kleinen, einen großen. Aber ich kann mir schlechterdings vorstellen, aus dem, was ich sehe, dass das der eine der Gute ist und der andere ist der Böse, weil dann frage ich mich, was ist das für ein Kasperletheater, was da abläuft? Wenn da mal die Guten, mal die Schlechten da sind, das funktioniert nicht ganz.
Ja, ja, also das erscheint mir auch nicht schlüssig. Also wir haben ja sehr viel Hoffnung in Trump gesetzt. Er hat ja auch bestimmte Dinge geändert. Allerdings sind dieser Hegemonialanspruch der USA als Weltpolizist, also dass sie meinen, sie könnten überall einmarschieren oder überall Kriege provozieren außerhalb der USA, wo es ihnen gerade in den Kram passt, immer unter dem Vorwand der Selbstverteidigung, ne, was natürlich, wie wir alle wissen, einfach gelogen ist. Das hat sich ja leider jetzt anscheinend nicht, das hat sich einfach fortgesetzt.
Vor allem, wenn du gerade das Wort Weltpolizist aufgreifst. Wenn man es mal im Englischen anschaut, und ich beschäftige mich ja auch mit den finanziellen Dingen und den Dingen, die dort so tatsächlich im Hintergrund der Hochfinanz unterwegs sind. Und das ist ein sehr interessantes Feld, aber auch ein sehr vermintes Feld, weil man sehr schnell natürlich auch auf Namen und Institutionen kommt, wo man sehr aufpassen muss, wie man betitelt und wie man sagt, weil sonst kriegt man sofort eins mit der Keule drauf. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede, liebe Zuschauer. Aber wenn man mal das Wort Police nimmt, also Polizist, Police, Versicherung, dann ist das die Weltversicherung. Mhm. Und im Finanziellen ist das eine ganz andere Bedeutung oder hat es eine ganz andere Bedeutung, als wie wenn wir das im Deutschen sehen. Wobei, wir könnten auch mal fragen, die Polizei ist auch die Versicherung der Öffentlichkeit bei uns im Lande. Und trifft damit nämlich das andere Thema, nämlich das, die Welt, wie sie finanziell geregelt ist. Und da haben wir tatsächlich auch eines der Themen, die wir sehen, tatsächlich, wenn man es mal aus einer anderen Brille sieht, wir haben einen Ukraine-Konflikt, der um Rohstoffe geführt wird, nicht um die Demokratie oder sonst was. Das ist das, was man bei uns erzählt, was natürlich nicht stimmt. Wir haben das Thema mit Venezuela. Warum? Weil es hier um die Sicherung von Interessen sind wiederum die Zinsen im Englischen, geht vom Hinterhof, die Sicherung von Energieressourcen. Also die sprechen immer von unserer Sicherheit, von unseren Interessen. Da setzt sich das ins Finanzenglische, kommt etwas ganz was anderes dabei raus und dann kann man natürlich auch mal das Thema der Staaten und den Sinn der Staaten auch mit anschauen. Das ist nämlich die andere Sichtweise und dann gibt es durchaus einen Schuh, warum das passiert, aus Sicht des Westimperiums. Und wir haben natürlich auch diese Beziehung, die wir mit Großbritannien jetzt die letzten Wochen und Monate gesehen haben, beziehungsweise eigentlich die letzten Jahre. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Man könnte sich immer fragen, hat die Kolonialzeit des britischen Empires jemals aufgehört? Weil die Vereinigten Staaten waren lange nur deren großer Knüppel, den man rausgeholt hat. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich die Vereinigten Staaten immer noch gerne als die allumfassende Weltmacht natürlich und der Hegemon zeigen wollen, aber aus diesem Erbe heraus. Weil wenn man sich anschaut, auch wo die ganzen Denkfabriken sitzen, bist du immer wieder bei London, Großbritannien, den ganzen Foundations, also sprich den Nichtregierungsorganisationen, aber du findest sie vor allem auch an der amerikanischen Ostküste. Und das ist alter englischer Geldadel, der hier tatsächlich irgendwo zu finden ist. Ja? Und wir haben es gesehen, wo sich dann Trump letztendlich auch wieder in England präsentiert hat, als wie wenn er der Chef im Ring ist. Und das lässt tief blicken auf anderer Ebene, wenn es um die Finanzen geht. Und dann sind wir bei der City of London, dann sind wir auch bei dem Machtzentrum Washington DC und natürlich auch dem Vatikan. Also das hängt alles miteinander zusammen. Wenn man das, und ich weiß, dass ich jetzt einen sehr schnellen Ritt über die Dinge mache, aber wenn man diese Dinge sich anschaut, dann werden die Konflikte, die im Moment laufen oder die angezettelt werden, bekommen ganz plötzlich eine andere Färbung und man versteht viel eher, was passiert oder was passieren könnte. Das ist zumindest meine Sicht.
Ja gut, lass uns doch gerne da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Weil wir haben ja, also diese wirtschaftlichen Interessen, die ja im Hintergrund stehen, das hat man ja immer wieder beobachtet, ne? Dass also Länder, die jetzt nicht so wirklich interessant sind in Bezug auf Rohstoffe, ja auch eher in Ruhe gelassen werden und andere mit sehr großen Erdölreserven zum Beispiel halt überfallen werden. Und Irak haben wir das ja gesehen, ne? Die Erdölquellen, die wurden dann einfach an US-Firmen vergeben und die durften sie dann ausbeuten. Also nichts anderes als modernes Raubrittertum, was da passiert ist. Millionen Menschen wurden umgebracht. Was ist deine Einschätzung? Also siehst du es so, dass diese verschiedenen Zentren, die du, oder Finanzzentren, die du gerade erwähnt hast, dass die immer noch zusammenarbeiten? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, also Washington DC kämpft gegen City of London, die sind im Konflikt, die sind nicht mehr eins. Arbeiten die aus deiner Sicht noch zusammen? Und wenn ja, was sind denn, wenn man diese Ebene, von der du gerade gesprochen hast, sich anschaut, was entsteht dann aus diesen Konflikten oder wie könnte man das prognostizieren, was eben in naher Zukunft geplant ist zumindest?
Okay, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu strukturieren. Wir haben tatsächlich das größte Finanzzentrum, war bis jetzt immer noch in der City of London. Auch wenn wir immer hören Wall Street. Wall Street hockt natürlich auch große Geldmacht, aber die wahre Geldmacht sitzt immer noch in der City of London. Also deren Macht schwindet. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Aber in der City sitzen immer noch die großen Vermögensverwaltungen, beispielsweise wie die Rothschild-Vermögensverwaltung, die dort einfach eine der größten weltweit ist. Wissen die wenigsten, die haben ein größeres Bilanzvolumen als die meisten Großbanken auf dieser Welt zusammen und relativ wenig Mitarbeiter. Das heißt, die kontrollieren sehr viel. Auf der anderen Seite sitzt aber die Versicherungswirtschaft dort auch, beispielsweise Lloyd's London. Und über diese Versicherungsgesellschaften, bloß ein kurzer Ausflug zu den jetzt sogenannten Schattenflotten, werden beispielsweise ein Großteil der weltweiten Schiffsreedereien oder Schiffe versichert. Und hier merken wir, dass sich plötzlich viele Dinge aus diesem Versicherungsmarkt verabschieden. Das heißt, dass sie die Kontrolle und die Versicherungen machen immer die Regeln für irgendwelche Dinge, verschwinden in andere Gegenden, Südostasien, China, Russland. Deswegen nennt man das auch Schattenflotte beispielsweise. Auf der anderen Seite haben
nochmal kurz zum Verständnis. Also ja. Die, du sagst Schiffsversicherungen, die sind jetzt woanders lokalisiert?
Es gibt sie immer noch. Also die größten sitzen immer noch in London, aber sie wandern ab. Und bis jetzt waren es, also bis vor 2-3 Jahren, waren also knapp 90% der großen Versicherungsgesellschaften haben beispielsweise die Ölgesellschaft oder die Ölschiffe und anderes versichert. Das ist jetzt aufgrund des Ukraine-Konfliktes hat sich das getrennt, weil man nach Alternativen gesucht hat, um Sanktionen zu entgehen. Deswegen spricht man bei uns in Europa vor allem von der russischen Schattenflotte. Ja, das sind dann Tanker, die getarnt sind und dann das böse russische Öl durch die Gegend schippern. Faktisch gesehen sind die nicht mehr in London versichert, sondern woanders und damit außerhalb der Kontrolle. Mhm. Ja, weil die haben dann andere Versicherungspapiere. Es ist jemand anderes, der die Kontrolle darüber ausübt und ein Markt bricht weg. Und das sind natürlich Einnahmen, die fehlen. Und diese Versicherer letztendlich sind auch das Bindeglied wiederum in die Bankenwelt, weil Versicherungen sind ja auch Unternehmen, die beispielsweise Staatsanleihen aufkaufen. Und Staatsanleihen werden beispielsweise wieder dazu ausgegeben, um Kriege zu führen. Und in Großbritannien haben wir seit den letzten 2 Jahren riesige Probleme mit ausgegebenen britischen Staatsanleihen, die für den Ukraine-Krieg aufgelegt worden sind, weil man ja gedacht hat, man kann Russland niederwerfen durch die Ukraine, um sich dann dort die Rohstoffe zu sichern. Dann sind wir wieder beim Raubrittertum. Wichtig zu wissen ist, das Weltfinanzsystem, das westliche Weltfinanzsystem lebt davon, dass es immer neues, sogenanntes Kollateral in seinen Besitz bekommt, das man dann für Kredite oder eben über Verträge mit dementsprechenden Firmen in die eigene Tasche wirtschaften kann. Und das funktioniert jetzt in dem Fall nicht. Also das ist ein Riesenthema, es ist jetzt nur angeschnitten und das passiert über London. Natürlich haben auch die Vereinigten Staaten da ihren Anteil mit dran, aber nicht in der Größenordnung wie London und Frankreich. Deswegen sind die Amerikaner sehr daran interessiert, das jetzt auf diese Seite abzugeben. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass wir einen Kampf zwischen dieser City of London sehen, diesem Finanzkonglomerat, und auf der anderen Seite einem, sagen wir es mal so, patriotischen amerikanischen Finanzsystem. Das heißt nicht, dass das die Guten sind, aber die sich nicht mehr ausplündern lassen wollen durch das City of London-Konstrukt. Also die ihr eigenes Konstrukt haben und mehr oder weniger die eigene Energie im Land behalten wollen oder für eigene Zwecke weiterhin nutzen wollen. Das ist der Krieg, denke ich, den wir sehen, der im Hintergrund läuft. Das, was ich beobachte. Und deswegen ist ja auch Großbritannien, obwohl es militärisch vollkommen bedeutungslos geworden ist, also was Schiffe, was Soldaten und andere Dinge angeht, und auch die Truppenstärke, nicht mehr konkurrenzfähig ist. Die brauchen immer die Vereinigten Staaten. Und immer wenn wir hören, ja, Großbritannien würde gerne mit Russland Krieg führen, aber nur, wenn es Sicherheitsgarantien durch die Vereinigten Staaten gibt. Also Security Assets, Security Absprachen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Bank. Du kriegst das dann, Kredit auf der Bank, wenn du eine Sicherheit bringst. Unter diesen Aspekten sollten wir auch diese Begriffe sehen. Und im Geopolitischen gesehen ist genau das, was im Moment passiert. Der Kampf des Westens um seine Vormachtstellung der letzten 500 Jahre, die vor allem auch durch die Finanzsysteme gegangen ist. Und das scheint einem Ende entgegenzugehen.
Das heißt, du siehst das so, dass die westliche Vormachtstellung dem Ende entgegengeht?
Ja, definitiv. Also
woran erkennst du das?
An mehreren Seiten. Erstens der absolute kulturelle Niedergang des Westens. Wir haben, wenn man das mal so sagen darf, der Welt nicht mehr wirklich was zu bieten. Also wenn man mal vergleicht die letzten 100, 200 Jahre, was kommt aus dem Westen noch? Wir haben sicherlich jeder seine Themen mit den Dingen, die uns da so präsentiert worden sind. Schauen wir uns die Regenbogenflagge oder irgendwelche anderen Sachen an und den Dingen, die dahinter stehen. Das ist kulturell, ich denke, etwas, was an Dekadenz grenzt und den Niedergang gewisser, sagen wir mal, einfach Zyklen auch und auch Reiche darstellt, wenn die Dekadenz zu groß wird, wenn die Bevölkerung nicht mehr willig ist, sich weiter zu vermehren, sich weiter zu entwickeln und irgendwann nur noch in solchen Dingen schwebt, dann ist das ein Abgesang. Das ist das eine, das Kulturelle, industriell. Was schaffen wir denn noch? Also tatsächlich fragt sich jeder mal selber, was kommt aus Amerika, was man zu Hause tatsächlich physisch hat? Also gibt es ein amerikanisches Auto, was hier massenweise auf der Welt irgendwo gebraucht wird, außer vielleicht einem Ford Mustang in irgendeiner Art? Nein. Diese ganze Industrienation, die Amerika war bis vor 30 Jahren, ist komplett platt gemacht worden. In Europa sehen wir es auch, Europa generell gesprochen. Es sind hier noch Reste da, aber wir sind am absteigenden Ast, die Deindustrialisierung. Das heißt, wir erschaffen nichts mehr, sondern wir verwalten nur noch Dinge. Und es ist natürlich auch dieser Übergang, wenn man das ein bisschen spirituell betrachtet, wir erschaffen nichts mehr aus dem Geistigen ins Materielle, sondern wir versuchen nur noch Dinge irgendwo im Geistigen, also sprich heiße Luft, Dienstleistungen und andere Dinge zu bringen. Und das funktioniert nicht. Mhm. Das sind so die größten Punkte, an denen ich den Niedergang der westlichen Zivilisation sehe. Und natürlich noch eines. Du kannst nicht nur von anderen klauen und sie ausrauben und meinen, dass das immer so geht. Irgendwann schlägt das Pendel zurück. Und das ist, denke ich, die Zeit, in der wir im Moment sind. Mhm.
Also beim Moment scheint es ja noch so zu sein, also jetzt außer der Ukraine, dass die westlichen Staaten also noch, also insgesamt, ne, noch militärisch die Oberhand haben. Also Israel kann sich ja weitestgehend ungestraft austoben. Ne? Es ist ja ein absolutes Desaster, was da im Gazastreifen passiert. Aber jetzt auch, ne, mit Venezuela, wie schätzt du das militärisch ein? Also siehst du den Niedergang des Westens auch auf militärischer Ebene?
Ja, also definitiv, wenn man, du hast jetzt Israel angesprochen, natürlich, Israel bekommt als Vorzugspartner, nennen wir es mal so, alles geliefert, was es braucht. Auch durch Donald Trump. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es wurden keine Waffenlieferungen eingestellt, beispielsweise Anfang des Jahres, um hier Frieden zu schaffen, sondern es werden weiterhin die dementsprechenden Munitionstypen, 2000 Pfund schwere Bomben geliefert, um auch in Gaza dementsprechend das anzurichten, was wir gesehen haben. Und wir haben vieles nicht wirklich gesehen, sondern ich habe auch Bilder gesehen vor ein paar Wochen, die ein türkischer Sender gemacht hat. Das schaut aus wie eine Wohnlandschaft. Also das ist wirklich planiert worden. Dresden ist da kein Vergleich dazu. Das heißt, diese Waffensysteme sind noch da. Was wir aber auch gesehen haben im Juni, Juli, wo der Iran tatsächlich zurückgeschossen hat, dass der Westen an seiner Produktionskapazität, dass das größte Problem ist, die Vereinigten Staaten können nicht so viel Abfangraketen herstellen, wie der Gegner an geschossen hat, beispielsweise Patriot. Die Patriot hat sich nachweislich als nicht wirklich effektives Modell herausgestellt, wenn es darum geht, entweder iranische und oder russische Raketen modernster Bauart abwehren zu können. Und das ist nur eines. Die durch die gegenschippernden Flugzeugträger sind riesige, große, nennen wir es einfach mal Eiseneimer, die durch die Weltmeere schippern. Klar, die sind riesig und machen natürlich was her. Aber auch Hexas hat es am Anfang schon gesagt, das ist eigentlich, das sind Dinosaurier, wie die Schlachtschiffe im Zweiten Weltkrieg, wo die Flugzeuge aufgekommen sind. Heute durch Hyperschallraketen können die Dinge auf eine Entfernung von 1000 Kilometer punktgenau getroffen werden. Sind entweder gefechtsunfähig oder versenkt. Das heißt, die Projektion der militärischen Macht, auf denen sich Amerika ja, oder was Amerika die letzten 80 Jahre gemacht hat, ist vorbei. Es hat sich bloß noch keiner wirklich getraut, sich mit den Vereinigten Staaten wirklich anzulegen, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt unbedingt den Zorn herausziehen. Bei Russland ist das was anderes, weil wir sind in einem tatsächlichen Konflikt, NATO, die durch die USA auch geführt werden, gegen Russland. Und da hat die NATO ganz klar bewiesen, sie kann es nicht. Das, was wir in Europa sehen, die Produktion von Wehrmaterial, die hochgefahren wird, die ist auf einem Level, was nicht mit der russischen Industrieproduktion mithalten kann. Wir reden noch nicht von China und wir reden auch noch nicht durch die Unterstützung von Nordkorea. Das sind Fakten. Sondern bei uns wurden ja Panzer durch Uschi von der Kriegsanleihen, zum Beispiel der moderne Schützenpanzer Puma, musste so umkonstruiert werden, dass schwangere Frauen dort mit ins Gefechtsfeld transportiert werden können. Das ist keine 10 Jahre her. Das muss man sich vorstellen. Und damit hast du viele westliche Armeen, die zwar einen Großteil hier auch noch durch die Gegend fahren, Manöver machen, aber die Kampffähigkeit ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Luftabwehrmöglichkeiten nahezu nicht vorhanden. Und von dem her halte ich diese westliche, auf dem Papier befindlichen Zahlen für äußerst fragwürdig. Und wenn wir ganz kurz nochmal auf die amerikanische Show, die jetzt mit den amerikanischen Generälen vollführt worden ist, wo Trump und Hexas vor 800 Generälen gesprochen haben, die alle zusammengerufen worden sind, wo Hexas ganz groß verkündet hat, also wir befinden uns mehr oder weniger schon in einer Kriegszeit, sie sollten sich auf noch mehr Kriege, weil Amerika ist nie im Frieden, vorbereiten, ob der jetzt im Inneren oder im Äußeren ist. Also das war alles sehr martialisch und dass man natürlich auch vielen geraten hat, sie mögen sich jetzt überlegen, ob sie jetzt mit oder gegen die Administration sind und dass man also jetzt das Regiment wieder etwas strenger macht und auch diese ganzen alten oder beziehungsweise LGBTQ und sonstigen Sachen wieder ausphasen möchte. Das zeigt aber nur den Zustand des US-Militärs genauso, wie es bei uns auch ist. Man hat es bei den Militärparaden mit China und mit Russland gesehen. Die Amerikaner haben ja auch eine Parade in Washington abgehalten. Das sah dann schon eher wie so eine Lumpentruppe aus, die da durch die Gegend gelaufen ist, im Gegensatz zu China und Russland, wo hier in einer sehr geraden Linie marschiert worden ist, sehr martialisch, aber auch sehr diszipliniert. Das sehen wir in den Vereinigten Staaten nicht. Und als letztes, wer noch das Bild im Kopf hat, Trump und Hexas standen vor einer großen Leinwand mit der amerikanischen Flagge drauf. Das ist dasselbe Bild, was man verwendet hat in dem Kriegsfilm 1971 gedreht, George S. Patton. Und das war George C. Scott, der ihn gespielt und porträtiert hat. Und da gibt es genauso dieses Bild, wo der berühmte Drei-Sterne-General, der nicht der Held war, wie man ihn verkauft hat, tatsächlich vor so einer Flagge gestanden hat. Und das wäre nochmal ein Thema, wie ist die amerikanische Kriegsbegeisterung aufgebaut, das amerikanische Militär, hauptsächlich im Hollywood-Stil. Und das wurde hier inszeniert. Und was wirklich dahinter steht, das sehen wir in der Ukraine, das haben wir im Irak oder jetzt auch in den ganzen Kriegen gesehen, Afghanistan und sonst was, das amerikanische Militär ist zwar groß und aufgeblasen, aber für einen modernen, wirklichen, hochintensiven Konflikt wie den in der Ukraine ist es nicht ausgestattet, nicht ausgerüstet und auch nicht in der Lage. Mhm. Das gilt auch für alle europäischen NATO-Partner natürlich auch.
Ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Was können wir denn, also zum Abschluss unseres sehr spannenden Gesprächs, was können wir denn in der nächsten Zeit erwarten? Was ist deine persönliche Einschätzung?
Also wir werden sicherlich weitere zunehmende Konflikte erwarten können. Das ist das eine. Das heißt, der Druck im Kessel wird weiter steigen. Wenn man dem ein oder anderen Finanzanalysten folgt, wie Martin Armstrong oder auch noch ein paar anderen, dann sind durchaus größere Verwerfungen 26, 27, spätestens 28 zu erwarten auf den Bondmärkten. Das ist ein spezielles Thema, das kann man sicherlich nochmal anschauen, muss man auch beobachten. Also das heißt, hier wird es enger werden. Das wiederum lässt natürlich auch die Thematik in Europa aufkommen, wie es hier weitergeht. Weil alles wird durch dieses Thema mehr oder weniger beeinflusst und am Schluss auch gesteuert. Also das heißt, ich erwarte hier weitere Zunahme der, sagen wir, der Bedrohungsszenarien. Auf der anderen Seite wird es in Europa, denke ich, also in der EU vor allem, weiter unangenehm. Es werden die Repressionen zunehmen. Und wir müssen uns schon überlegen, was wir sagen, wo wir sagen. Und das ist natürlich eine Thematik, die uns alle betrifft. Ich sehe aber auch irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels dahingehend, dass der Rest der Welt, man nennt ihn jetzt den globalen Süden, keinen Bock mehr hat auf diese Rumschubserei durch die Vereinigten Staaten und vor allem durch den Westen. Und das wird uns Optionen, uns allen geben, wenn wir sehen, dass diese Phase zu Ende geht. Ich will noch nicht das goldene Zeitalter aufrufen, aber ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird und auch über den Mittelmeerstaat, den wir gerade gesprochen haben. Ich denke, auch dort wird es irgendwann nur noch eine Möglichkeit geben, nämlich eine Einstaatenlösung. Aber ich glaube nicht, dass am Schluss Israel bestehen bleibt in der Art und Weise, wie es ist. Das hat auch Henry Kissinger von vor über 10 Jahren gesagt. Und ich denke, wir dürfen spannende weitere Zeiten erwarten. Einen heißen Herbst, das definitiv. Wir müssen aufpassen, alle auf uns, dass wir auch gucken, wo stehen wir, was passiert hier. Vor allem vielleicht auch für diejenigen, die Kinder haben im wehrfähigen Alter. Macht euch Gedanken drüber, wenn hier Dinge passieren. Nehmt euch die Ukraine als Vorbild, was dort passiert ist. Im Zweifelsfall lieber vielleicht einmal auf Auslandsstudium schicken. Und zwar schnell, wenn das sich weiterbringt. Also das sind die Dinge, die als Aussichten anzusehen sind. Aber mit einer Perspektive, wo ich sage, es gibt uns neue Möglichkeiten und zwar positive.
Okay. Lieber Marc, vielen Dank. Das war wirklich sehr faszinierend, was du mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und unterstützt damit unsere kostenlose Aufklärungsarbeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, ganz liebe Grüße, Marc. Und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Ciao.